Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Wir schauen jetzt im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de mal wieder in der BBL vorbei. Das Jahr 2018 ist rum, 2019 hat angefangen und das gibt uns die Gelegenheit, mal so zu gucken, was ist denn im Endspurt des Jahres passiert, seit wir uns das letzte Mal in Sachen BBL hier gemeldet haben. Und da können wir vor allem konstatieren, dass die Bayern weiter siegreich geblieben sind, zumindest in der BBL. Auf die Bayern und auf die anderen Mannschaften gucken wir jetzt mit unserem Experten Daniel Wellmann. Hallo Daniel.
Hallo Malte.
Ja Daniel, dann lass uns auch gleich bei den Bayern anfangen. Siegreich in der Bundesliga seit Beginn der Saison. 13 Spiele, 13 Siege, das sieht wirklich gut aus. In der Liga läuft's und auch in der Euroleague, da läuft's auch ganz gut. Da liegen sie nämlich nach 15 absolvierten Spielen auf Platz 6 mit 23 Punkten. Also könnte man eigentlich sagen, ein gutes Jahr 2018 ist zu Ende gegangen.
Ja, definitiv, trotz Verletzungssorgen. Jetzt mit Devin Booker haben sie sich ja wacker geschlagen, die letzten Spiele. Jerry Williams kommt immer mehr in Fahrt. Das tut ihnen besonders gut. Diese Athletik, die sie zusätzlich dazu haben, wie du gesagt hast, Euroleague, sieht echt phänomenal aus. Mit den 8 Siegen jetzt zur Halbzeit, dieser großen Mega-Gruppenphase, stehen sie besser da als die Bamberger, fast besser da als die Bamberger letzte Saison, in der kompletten Euroleague-Saison. Mhm. Also, das lässt sich, kann sich sehen lassen, was die beiden da spielen.
Wie muss man das einschätzen jetzt, diese Platzierung in der Euroleague? Wie weit kann es denn da noch gehen? Ist das jetzt eine Momentaufnahme oder kann man da auch so einen Trend erkennen, dass man sagt, ja, da kann es deutlich weitergehen für die Bayern?
Ja gut, ich glaube, die Trainer wissen jetzt, wie die Bayern spielen, wie man gegen die Bayern agieren kann jetzt in der Rückrunde. Aber es wird bestimmt den einen oder anderen Sieg, beziehungsweise Überraschungssieg, wieder geben. Allein die Heimspiele im heimischen Audidom sind für die Bayern halt wichtig, dass sie die gewinnen. Und wenn, dann können es entweder knapp werden, dass sie halt wirklich so mit dem letzten Spieltag auf zwischen Platz 9 und Platz 8 tingeln könnten. Ja. Oder sie könnten unter Umständen, wenn es schlecht läuft, durchgereicht werden bis auf Platz 11, 12. Aber das wäre auch selbst für bayerische Verhältnisse ein ziemlich Achtungserfolg, dass man diesen gigantischen Spielplan, den man da hat, so souverän gelöst hat.
Ja, das muss man ja wirklich sagen, das ist schon ein ziemliches Mammutprogramm, was auf Euroleague-Teilnehmer dann dazukommt. Von daher wirklich Hut ab vor den Bayern. Das Einzige, was so ein bisschen jetzt die Stimmung bei den Bayern trüben dürfte, ist, dass man kurz vor Weihnachten im Pokal gegen Alba rausgeflogen ist. 70-78 hat man da im Viertelfinale verloren. Das Double ist also nicht zu verteidigen. Wie hat man das in München aufgenommen und wie ist das einzuschätzen?
Ja gut, du sprichst ja diesen Mega-Spielplan an und ich denke, der ist ein bisschen damit verschuldet, wenn man sich den Dezember von den Bayern so anschaut, dann hatten die ja fast keine Verschnaufpause. Frisch, also sie hatten zwar Heimspiel davor gegen Real, aber du musst ja trotzdem auf Höhe sein mit der Konzentration und willst ja trotzdem dem Gegner etwas fordern und nicht irgendwie Sparflamme fahren, nur weil du am nächsten, in den kommenden Tagen wieder einen Gegner hast, der im Pokal auf dich wartet, sondern willst ja jeden Gegner ernst nehmen und das Alba A, ein tiefer Kader, B, ja, schwierig zu coachen, es ist jetzt nicht, weiß ja auch jeder, glaube ich, mittlerweile. Und deswegen geht die Niederlage einerseits in Ordnung und andererseits hat man auch die Schwachpunkte vor dem Bayern-Spiel gesehen. Man kennt nicht die eindeutigen Rollenzuteilungen und dass ein Hobbs im Moment irgendwie so als Notnagel agieren muss, spricht, glaube ich, ein bisschen vieles. Und das spiegelt sich auch irgendwie in der Meinung im Internet wieder, wenn man so die anderen Leute hört. Man versteht nicht, wie die Bayern so schlecht rotieren können, obwohl sie tiefen Kader hätten. Mhm. Und dementsprechend müssen sie halt Kräfte lassen bei solchen Spielen. Und das tat es jetzt gegen Berlin halt so.
Wo würdest du da einen Ansatzpunkt für die schlechte Rotation sehen? Hast du da einen Erklärungsansatz oder ja, zumindest eine Idee, woran es denn vielleicht liegen könnte, dass das nicht besser klappt?
Ja gut, wir können ja nicht in die Trainingssituation reingucken bei den Bayern. Wir wissen nicht, wie hart Braden tatsächlich trainiert oder ob er irgendwo angeschlagen ist. Das wird ja auch nicht kommuniziert. Es könnten unter Umständen Ansätze sein, aus meiner Sicht, dass er schlechte Trainingsmoral hatte, was ich ihm jetzt nicht vorwerfen möchte, aber es könnte ja sein. Und dementsprechend kriegt er weniger Minuten im Moment.
Auf jeden Fall hat es für die Bayern dann nach dieser Niederlage im Pokal gegen Alba in der Liga dann wieder geklappt. Gegen die Brose Bamberg gab es in Bamberg einen 80-75 Erfolg. Vor allen Dingen das erste Viertel mit 26-11 dann sehr deutlich für die Münchner ausgegangen. Wie hast du da die Ausgangsposition oder die Lage dann gesehen? Was hat da letztlich den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften gemacht, wenn du auch gesagt hast, man weiß jetzt so auch ein bisschen, wie man die Bayern schlagen kann. Alba hat es vorgemacht. Warum konnte Bamberg da letztlich nicht dran anknüpfen?
Ja, aus dem Bamberger Spiel selber werde ich auch nicht wirklich klug, weil ich habe das Gefühl, die spielen ohne wirklich eine Systemvorgabe vom Trainer her, sondern wenn Tyus Rice jetzt nicht so ein intelligenter Spieler wäre und selber weiß, wie er seine Mitspieler in Szene setzen könnte, würde, glaube ich, das Spiel komplett statisch verlaufen. Und dadurch, ja, und das hat mir im ersten Viertel besonders gemerkt, da war ja Bamberg komplett unstrukturiert unterwegs und hat sich halt dementsprechend diesen Lauf kassiert. Dann konnten sie ja wieder sich berappeln und sich auf ihre Stärken zurückbesinnen. Und dann gibt es halt wieder diverse Spieler auf dem Spielfeld bei Bamberg, wo man sich denkt, ja, Verteidigung, was ist das? Und dann können die Bayern dementsprechend agieren und können teilweise gemütlich halt so in Anführungszeichen gemütlichen Sieg einfahren.
Und das war nicht der einzige Sieg natürlich in dieser Vorrunde in diesem letzten Jahr für die Bayern in der Liga, sondern ich sagte es ja schon, 13 insgesamt, 13 Spiele, 13 Siege, weiße Weste für die Münchner für den amtierenden deutschen Meister. Alba Berlin würde da natürlich in dieser Saison gerne die Nachfolge der Münchner antreten. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Im Pokal hat es ja funktioniert, die Münchner zu schlagen. Aktuell liegt Alba mit 20-4 Punkten dann also bei einem Spiel weniger. 4 Verlustpunkte hinter den Münchnern. Wie siehst du die Situation bei Alba? Ist es möglich dann, dass sie auch im Laufe der Saison dann bei den Bayern richtig dranbleiben und sie dann in den Playoffs vielleicht dann irgendwann auch dann richtig ärgern können, dass sie ja tatsächlich die Nachfolge antreten können?
Ja gut, Alba kämpft mit Verletzungssorgen. Peyton Siever ist schon wieder draußen und dadurch kriegt man ja nicht wirklich so einen Rhythmus hin, was jetzt die Rotation bzw. auch Trainingsgestaltung angeht. Es ist halt jetzt die Frage, ob Berlin wirklich jetzt sich nachverpflichten wird oder nicht oder ob sie mit ihrer aktuellen Rotation mit den Nachwuchskräften agieren möchten. Wenn sie nachverpflichten, bedeutet das ja wieder Umstrukturierung, beziehungsweise der neue Spieler muss den Rhythmus finden, muss das Spielsystem kennenlernen und so weiter. Da dauert ja auch wieder ein paar Phasen, bis er das so inne hat. Dann kommt ja jetzt demnächst wieder Eurocup wieder dazu, jetzt die Woche, was auch eine Doppelbelastung bedeutet, beziehungsweise die dritte Hochzeit feiern sie auch mit dem Pokal, müssen sie auch nach Frankfurt reisen. Frankfurt ist auch ein unangenehmer Gegner, trotz Verletzungssorgen bei denen, aber darüber können wir ja später reden. Ja, ich glaube, Berlin muss sich überlegen, Nachverpflichtung, ja, nein, oder schaffe ich es mit meiner bestehenden Rotation so zu überleben? Wenn ja, können wir die Bayern damit ärgern? Ich denke, ja, bis zu einem gewissen Level, aber in einer Serie, wenn Bayern Heimspiel hat, wird das extrem tough.
Im Grunde das Gleiche, was dann auch in der letzten Saison dann letztlich den Ausschlag gegeben hat.
Ja, vermutlich. Es werden engere Spiele und es kommt auf das letzte Quäntchen an, so wie was wir bis Rand der Liga auch gesehen haben.
Und da haben eben die Bayern momentan die Nase vorn. Gucken wir auf Platz 3 in der BBL, die EWE Baskets Oldenburg. Die sind schon früh im Pokal rausgeflogen, haben ja auf den Europacup, auf den Eurocup in dieser Saison ja schon verzichtet, haben das ja Ende der letzten Saison schon bekannt gegeben, stehen jetzt in der Liga auf Platz 3 mit 20-4 Punkten, also punktgleich mit den Berlinern. Letztlich genau die richtige Entscheidung gewesen, auf Europa zu verzichten und sich dann tatsächlich auf die nationale Meisterschaft dann auch konzentrieren zu können.
Zumindest kommt das einem so rüber, ja, dass es eine gute Entscheidung war. Wie gut die tatsächliche Entscheidung war oder wie tief die Rotation dann Richtung Playoffs wird, muss abzuwarten sein, weil im Moment verlassen sie sich ja irgendwie auf ihre ausländischen Stützen, kriegen gelegentlich mal Hilfe von Schwedhelm als deutscher Spot. Aber ob diese 7- bzw. 8-Mann-Rotation wirklich ausreichend sein wird, um auch in den Playoffs zu bestehen, wage ich zu bezweifeln. Es wird wahrscheinlich fürs Halbfinale reichen, ja, aber dann würde man an den großen Namen Bayern oder Berlin ja drehen, ob man jetzt Dritter oder Vierter wird, doch vermutlich die Siege streichen müssen.
Aber Halbfinale doch durchaus was die Oldenburger im Vorfeld der Saison unterschrieben hätten.
Ja, und das würde ich auch unterschreiben wollen. Wenn sie so kontrolliert und konzentriert die weiteren Spiele auch spielen, sehe ich da deutlich Potenzial.
Also mal gucken, wie es weitergeht. Über Brose Bamberg haben wir eben schon ein bisschen gesprochen. Die liegen auf Platz 4 mit 18-6 Punkten. Auf Platz 5 liegt Medi Bayreuth, 16-8 Punkte. Auf Platz 6, da ist dann wieder die Überraschung, über die wir neulich ja auch schon mal gesprochen hatten, als wir ein erstes kleines Zwischenfazit gezogen haben. Rasta Fechter, der Aufsteiger, mit 16-10 Punkten nach 13 Spieltagen und 13 absolvierten Partien, 8 Siege, 5 Niederlagen, immer noch im Bereich der Playoff-Plätze. Plätze und zuletzt auch wieder zweimal gewonnen. Und wenn wir auf die längere Statistik gucken, 4 Siege aus den letzten 5 Spielen.
Ja, wo und darunter auch ein Sieg. Also die großen Namen kommen, glaube ich, auch noch hinter bei denen zu Gast, beziehungsweise fahren sie noch hin. Genau, die fahren ja am 12.01. sind sie in Bamberg zu Gast. Dann haben sie ein Tabellenduell mit Ludwigsburg. Ja, das Jahr 2019, die Anfänge von 2019 haben es schon leicht in sich für Fechter, ja. Wenn man das so grob, was sie so grob sehen kann. Ja, aber sie können weiterhin auf dieser Erfolgswelle wahrscheinlich schwimmen können. Aber ich glaube, das wird so wie die Bayern vorhin in der Euroleague angesprochen. Die Rückrunde wird extrem schwierig sein, weil man ungefähr weiß jetzt, wie sie spielen. Und es könnte unter Umständen knapp werden für die Playoffs oder es könnte halt wieder, dass man komplett durchgereicht wird, auch in der Rückrunde. Es könnte den beiden können das identische Schicksal schlagen und auf unterschiedlichen Ebenen. Hm.
Aber würdest du sagen, Abstiegsgefahr für den Aufsteiger jetzt schon gebannt mit den 16 Punkten?
Wenn Kreuzer und Bremerhaven und der MBC weiterhin so schlecht spielen, würde ich sagen, ja.
Und damit wäre dann ja auch die Saisonvorgabe letztlich erfüllt. Im Moment agieren sie ja auch höher, als wahrscheinlich sie auch selbst das erwartet hätten.
Ja, ich denke auch, die haben sich wahrscheinlich gedacht, so zu Beginn 2019 werden wir wahrscheinlich so zwischen 11, 12, 13 liegen. Aber da wir ja da Mannschaften haben, die eigentlich unterperformen, schwimmen, sind sie da rumgeschwemmt. So ein bisschen wie Ludwigsburg letzte Saison mit ihrem dritten Platz mit der Schwäche von anderen Mannschaften profitiert und dann schwimmt man doch leicht nach oben.
Ja, dann in dem Moment musst du eben einfach da sein und diese Chancen dann auch ausnutzen. Rasta Fechter wird nicht böse drüber sein, dass die Konkurrenz da auch ein wenig schwächelt. Ludwigsburg hast du eben angesprochen, in dieser Saison jetzt nach 12 absolvierten Spielen auf Platz 7. Wenn wir auf das Ergebnis aus der Champions League gucken, da fällt auf, letzter in der Gruppe. Wie würdest du deren Saisonverlauf bisher einschätzen?
Ja, die gehören halt zu den Mannschaften, die unterperformen im Moment. Aber ich denke, die erholen sich nach und nach. Jetzt die 3 Siege in Folge tuten ja auch gut. Und jetzt in der Champions League sind sie ja auch so gut wie draußen. Also haben da auch diese Belastung schon mal weniger. Und ich denke, die werden die Rückrunde, beziehungsweise dann die nächsten Spiele doch uns überraschen und dann dementsprechend wieder nach oben schwimmen. Und denke, die werden, also sagen wir so, der ärgste Gegner von Fechter vorhin angesprochen sein, was diese Schwimmerei angeht, dass sie da Plätze tauschen und dann wird es irgendwann, wenn sie Glück haben, auch noch weiter nach oben gehen. Vielleicht geht es auch sogar Platz 5 möglich. Kommt darauf an, wie Bayreuth sich weiter zu gestaltet. Mhm. Und die haben ja auch die Doppelbelastung. Die sind ja Champions League auf einem guten Kurs, in der zweiten Runde zu kommen. Das könnte sein, dass das denen auch zugutekommt wieder. Also Platz 5 sollte ja mindestens drin sein, meiner Meinung nach, bei dem Kader, beziehungsweise jetzt rumgebastelte von John Patrick. Aber ich glaube, Platz 6 wäre auch eine gute Ausgangsposition, beziehungsweise ein guter Erfolg. Und so ein Derby mit gegen Oldenburg schon im Viertelfinale könnte auch wiederum sehr spannend sein.
Was man, wenn man bei Dane auf die Statistik bei den Ludwigsburgern nochmal guckt, was da auffällt, so die Korbbilanz 979 zu 939. Gut, plus 40 die Differenz, das ist okay, aber insgesamt ja doch gerade offensiv eher niedrige Werte, das sind die niedrigsten Werte der Top 8.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen auch diese Kaderbastlerei von John Patrick geschuldet, weil man ja die Spieler integrieren muss, die man neu geholt hat, beziehungsweise Spieler entlassen, wurden wieder entlassen, dann fehlt dann wieder so eine Angriffsoption für einen Aufbauspieler, dann weiß er nicht, wie der neue Mann agiert. Ja, aber ich glaube, dieser Wert wird sich wahrscheinlich normalisieren, irgendwann jetzt im Laufe der nächsten paar Wochen. Okay. Hoffe ich zumindest auch aus Ludwigsburger Sicht.
Also auf jeden Fall die 3-Spiele-Siegesserie am Stück, die gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen. Mal gucken, wie sich das dann fortsetzen wird. Achter in der BBL momentan mit 14 zu 12 Punkten, also 2 Minuspunkten mehr als die Ludwigsburger, aber auch ein Spiel mehr bestritten. Braunschweig und dahinter auf Platz 9, die Ratiofarm Ulm, auf Platz 11 die Fraport Skyliners und auf Platz 12 die Telekom Baskets Bonn und auf Platz 13 S. Oliver Würzburg. Das sind ja jetzt 4 Namen, von denen wir ja mindestens 3 eigentlich auch so als Playoff-Kandidaten gedacht hätten, zumindest im Vorfeld der Saison und wo man auch von den Namen her sagen muss, die gehören eigentlich unter die Top 8 mindestens. Was läuft bei denen insgesamt aktuell schief?
Ja, das ist, was ich euch vorhin gemeint habe. Das sind ja die Namen, die jetzt hinten laufen, von denen Fechter profitiert. Was besser laufen muss, ist, ja, schwer zu sagen. Bei Frankfurt liegt es eindeutig an der Verletzungssorge im Moment. Man hat ja heute in der Pressemitteilung von ihnen gelesen, dass sie halt nur 6 fitte Profis haben, mit denen sie jetzt morgen nach Ulm reisen wollen. Die fahren förmlich auf dem Zahnfleisch. Mhm. Bei Bonn, ja, irgendwie fehlendes Zusammenspiel teilweise. Viel Kopf durch die Wand. Die ganzen Guards nehmen sich gegenseitig die Spielzeit weg. Da hat man auch diese ganzen Nachverpflichtungsgeschichten auch noch nicht so ganz verstanden. Ja, bei Braunschweig-Löwen überraschend, dass sie auf Platz 8 sind. Bei Ulm fängt man sich ja jetzt nach und nach. Ich glaube, da wird man schon bald Platz 8 sichern wollen oder sichern können. Sieht auch sehr stabil aus, was sie im Moment spielen. Ich habe jetzt am 29. war ich in der Halle drin bei denen. gegen Frankfurt, das hat auch schon, es war sehr, wie Leibniz hat zwar gesagt, das schwere Kosterspiel, aber es ist halt, man sieht, die Mannschaft klickt im Moment ein bisschen, man weiß, wie man zu verteidigen hat, aber auch da gibt es irgendwie so Unstimmigkeiten, was rotationsbedingt Sachen angeht. Ich verstehe manche Rollen immer noch nicht so von manchen Spielern und wir haben jetzt den 12. bzw. 13. Spieltag, das muss man abstellen, aber wenn man da diese, wenn man das irgendwann verstanden hat, beziehungsweise wenn man weiß, wie die Spieler eingesetzt werden, dann kann Ulm da durchaus Platz 8, Platz 7 in Angriff nehmen zum neuen Jahr. Gießen wird im Moment durchgereicht. Gut, John Bryant war ja verletzt jetzt in zwei Spiele mit seiner Achillessehnenreizung. Muss man abwarten, wie weit die auskuriert werden kann, beziehungsweise wie weit ihm die noch handicappen wird. Aber wenn er wieder auf dem Platz ist und die haben ihre Offensivmöglichkeiten wieder, können die durchaus ein paar Spiele wieder gewinnen. Dann sähe die Tabellenposition auch wieder netter aus. Und dann müssen halt versuchen, dass dieses minus 5 zum plus 1 jetzt schon am Wochenende wird, irgendwann jetzt die unter der Woche, sprich heute schon eigentlich gegen Bonn, sollten sie eigentlich ein Plus 1 machen. Wenn ihnen das gelingt, haben sie ja schon mal auch auf dem direkten Konkurrenten, was hinten losgeht mit Bonn, und durchaus ein kleines Polsterchen.
Mhm. Ja, gucken wir mal, wie es in den nächsten Wochen dann weitergeht. Zu dieser Verletzungsmisere bei den Frankfurtern vielleicht noch. Gibt es da irgendwie Gründe? Man sagt ja oftmals im Fußball beispielsweise, wenn eine Mannschaft sehr viele Verletzte hat, das liegt auch manchmal am Training. Gibt es da irgendwelche Ansätze, dass da irgendwas berichtet wird, dass das in die gleiche Richtung geht, oder ist das manchmal auch einfach nur komplettes Pech?
Ja, schwierig zu sagen. Also aus Frankfurter Sicht habe ich gehört, dass sie seit dem Beginn der Eurocup gar nicht mehr trainieren, dass das gar nichts mehr bringt, weil durch diese Doppelbelastung schaffen die es einfach nicht mehr, irgendwelche Regenerationsphasen einhalten zu können, wenn sie anfangen würden zu trainieren. Mhm. Also machen die wirklich reine Reha-Maßnahmen zwischen Eurocup und BWL-Spielen, dass sie abends mal Videostudium gucken. Also daran kann es aus Frankfurter Sicht nicht liegen. Woran es bei anderen Mannschaften liegt, könnte schon sein, dass es am Training liegt, dass man versucht, möglichst hart zu trainieren, jetzt die nicht ohne Doppelbelastung unterwegs sind, um halt am Wochenende sich bestmöglichst auf ihren Gegner eingestimmt zu haben. Aber es könnte schon sein, wenn man zu hart trainiert und dass dann beim Spiel diese Belastung in Anführungszeichen wegfällt, weil es eine andere Belastung ist als beim Training, dass dann was irgendwas aufbricht und dass das dann unter der Woche verheilt werden muss oder sich weiter ausarten könnte. Mhm.
Also auch da mal gucken, was weitergeht. Ansonsten haben wir ja schon über die Abstiegsränge gesprochen. Du hast ja schon angesprochen, Crailsheim 2-24 Punkte, der Aufsteiger ganz unten in der Tabelle und auf Platz 17, auf Platz 16, auf Platz 15, da liegen die Teams recht dicht beieinander. Bremerhaven 6-20 Punkte auf Platz 17, der MBC auf 16 mit 6-18 Punkten, punktgleich mit dem 15. mit Science City, Jena 6-18 Punkte. Wenn ich jetzt dich zu einer Prognose nötigen würde und sagen würde, sag mal die beiden Absteiger, dann müsstest du wahrscheinlich zu Crailsheim noch den zweiten finden. Wer wäre denn das aus diesem Trio, oder vielleicht rutscht da aus deiner Sicht noch ein ganz anderer rein?
Ich denke Bremerhaven schon. Die haben sich ja letzte Saison schon kurz gerettet und diese Saison sieht das ja auch nicht wirklich ansehnlich aus, und durch dieses komische Verfahren mit diesem Geschäftsführer, der gleichzeitig diese Statistikfirma besitzt, um dadurch den idealen Kader zusammenzubauen, so wie bei Moneyball seinerzeit, scheint ja nicht zu funktionieren.
Vielleicht ist das eine Geschichte, die ein bisschen mehr Anlaufzeit braucht und die vielleicht dann auch eine kleine Bedenkzeit in der zweiten Liga bräuchte. Auf jeden Fall die 7-Spiele-Niederlagenserie, die die Bremerhaven da zuletzt hinnehmen mussten, die hilft bei sowas natürlich gar nicht. Das war unser kleiner Rückblick auf das Jahr 2018 in Sachen Basketball, unser kleiner Situationsbericht in der BBL vor dem 14. Spieltag. Ich sage vielen Dank an Daniel Wellmann.
Ich danke dir, Malte.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Sportplatz. Mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Triple Double, der NBA-Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.